Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Unsichere Finanzierung. Noch ist nicht klar, wie die Projekte der Bahn 2030 bezahlt werden sollen. Zu wenig Führung. Dem Bundesrat fehlt es an strategischer Weitsicht, finden die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat. Gut durch die Krise. Der Internationale Währungsfonds findet, die Schweiz habe die Krise recht gut gemeistert. Das Wetter: Sonne im Norden, Wolken im Süden bei milden Temperaturen. Info 3 am Mikrofon sind Patrick Seiler und Raphael von Matt mit den Nachrichten.
Mehr Sitzplätze, mehr Züge und mehr Platz in den Bahnhöfen. Diese Ziele verfolgen die SBB und das Bundesamt für Verkehr mit dem Projekt Bahn 2030. Priorität beim Ausbau hat die Ost-West-Achse St. Gallen-Genf. Hier will die SBB die Kapazität erhöhen und die Fahrzeit verkürzen. Der Ausbau der Infrastruktur wird je nach Variante 12 bis 21 Milliarden Franken kosten. Umstritten ist, wie das Projekt Bahn 2030 finanziert werden soll. Die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat verlangen vom Bundesrat, dass er einen konkreten Zeitplan für eine Regierungsreform vorlegt. Denn die Landesregierung nehme ihre Führungsfunktion zu wenig wahr, so der Befund der Kommissionen. Der Bundesrat orientiere sich zu sehr an Einzelfällen und an einzelnen Amtsbereichen. Die hohe Belastung der Bundesräte lasse kaum Zeit für strategische Fragen. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA will die Banken künftig strenger kontrollieren, was die Verwaltung ausländischer Vermögen betrifft. Dies sagte FINMA-Direktor Patrick Raflaub an der Jahresmedienkonferenz in Bern. Weiter informierte die FINMA über die Too-Big-to-Fail-Problematik. Es geht dabei um die Frage, wie mit Unternehmen umgegangen werden soll, die nicht Konkurs gehen dürfen, weil der volkswirtschaftliche Schaden zu groß wäre. Neue Regeln dazu würden für die Banken höhere Kosten bedeuten, sagte Raflaub, aber diese seien zu verkraften. Die Schweiz erhält vom Internationalen Währungsfonds IWF gute Noten für die Bewältigung der Wirtschaftskrise. Die Schweiz habe gute Maßnahmen getroffen, um die Wirtschaft in der Krise zu stabilisieren. Sie habe aber auch von den Ankurbelungsprogrammen der anderen Länder profitiert. Auch wenn jetzt ein Ende der Krise absehbar sei, müsse die Schweiz weiter das Systemrisiko angehen, das von den beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse ausgehe, sagt der Währungsfonds. Die Schweiz sei zu abhängig von diesen beiden Grossbanken. Der hochverschuldete Industriekonzern OC Oerlikon hat erste Grundsätze eines Sanierungsplanes bekannt gegeben. Zentraler Punkt ist ein Kapitalschnitt um rund 95% und danach eine Aufstockung des Aktienkapitals. Für die Aktionäre würde dies einen hohen Verlust bedeuten. Der Sanierungsplan muss nur noch von allen Gläubigern sowie von der Aktionärsversammlung bewilligt werden. Aus Protest gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung haben in Frankreich zahlreiche Staatsangestellte die Arbeit niedergelegt. Betroffen ist vor allem der Zugverkehr in den Agglomerationen. Etwa ein Drittel der TGV-Züge fällt aus, darunter einige Verbindungen mit Genf und Lausanne. Bestreikt werden auch Primarschulen, Kindergärten, die Post und der Telefonkonzern France Telecom. Die Gewerkschaften fordern sichere Löhne und keine Erhöhung des Rentenalters. Noch nie war der Schweizer Franken gegenüber dem Euro so stark wie heute. Am Nachmittag wurde der Euro für unter einen Franken 43 gehandelt. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, sagte, die Notenbank werde eine übermäßige Aufwertung des Schweizer Frankens bekämpfen. Der starke Franken behindert die Schweizer Exporte und verteuert die Reisen ausländischer Touristen. Umgekehrt wird das Reisen der Schweizer im Ausland billiger und tiefere Importpreise verbilligen den Konsum. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.876 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.819 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 42,99 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,566.
Info 3 Abend. Die Themen.
Es geht ans Geld. Egal wie die Projekte der Bahn 2030 finanziert werden, tiefer ins Portemonnaie werden wir alle greifen müssen. Es geht an die Ehre. Der Bundesrat wehrt sich gegen die Feststellungen der Geschäftsprüfungskommissionen. Er führe schlecht. Es geht um die Zukunft. Ein Rettungsplan für OC Oerlikon steht, oder? Darüber mehr gleich, nach Wetterbericht und Verkehrsübersicht.
Das Wetter morgen Mittwoch. Im Norden ist es schön, im Süden bewölkt. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad. Der S3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. In der Region Solothurn auf der 1 in Richtung Zürich. Stau nach einem Unfall zwischen Kriegstetten und Wangen an der Aare. In der Region Bern auf der 1 in Richtung Zürich. Stockender Verkehr zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld wegen einer Baustelle. Dann stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf diesen Strecken. In der Region Zürich-Aargau auf der 1 in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. In Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern. Auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Kupristunnel. Vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts sowie auf der 1 in Richtung Bern zwischen Dietikon und Wettingen-Ost wegen einer Baustelle.
Info 3 Abend.
Mehr Sitzplätze, mehr Züge, mehr Platz in den Bahnhöfen. Das soll Bahn 2030 bringen. Doch das alles kostet Geld. Und genau das ist der Knackpunkt. Denn 12 oder gar 21 Milliarden Franken, das ist nicht nur viel Geld, das ist sehr viel Geld. Das Bundesamt für Verkehr hat so seine Vorstellungen, woher dieses viele Geld kommen könnte und hat diese Vorschläge heute auch präsentiert. Doch sie sind nicht gerade unumstritten. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Der massive Ausbau, den das Schienennetz braucht, um allen Anforderungen der immer zahlreicheren Passagiere gerecht zu werden, kostet in der Minimalvariante 12, 21 Milliarden Franken in der großzügigeren Variante. Seit heute wissen wir, wofür genau SBB und das Bundesamt für Verkehr diese Beträge einsetzen will. Mit der kleineren Variante würden die Schienenverbindungen zwischen den großen Städten auf der Ost-West-Achse ausgebaut, bei der größeren kämen Projekte in den Agglomerationen hinzu. So viel ist klar. Völlig unklar ist aber, wie die Bahn 2030 finanziert werden soll. Denn heute schon drücken den öffentlichen Verkehr schwere finanzielle Sorgen. Die Infrastruktur der Bahn kostet, wie man seit kurzem weiß, jährlich 850 Millionen mehr. Und die Aufgabenverzichtsplanung des Bundes verlangt Einsparnisse von 150 Millionen Franken jährlich. Woher also noch mehr Geld nehmen? Die Gelder aus dem Fonds für die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, FINÖV, reichen nicht. Der Direktor des Bundesamts für Verkehr, Max Friedli.
Für die Variante 12 Milliarden, rund 300 Millionen jährlich für etwa 10 Jahre und für die Variante 21 Milliarden, rund 600 Millionen Franken jährlich für circa 10 Jahre.
Ideen gibt es viele. Geprüft wird ein Beitrag der Bahnbenutzer, das heißt höhere Billetpreise für den Ausbau der Bahninfrastruktur, ein umstrittener Vorschlag. Der VCS befürchtet, dass dann die Passagiere wieder aufs Auto umsteigen. Ein weiterer Vorschlag betrifft die LSVA. Die Kantone sollen auf ihren Anteil an der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA vorübergehend verzichten. Für Benjamin Wittwer, Direktor der Konferenz der kantonalen Verkehrsdirektoren, eine völlig unausgegorene Idee.
Insbesondere kommt für Kantone nicht in Frage, dass der jährliche Kantonsanteil aus der LSVA, das sind 300 Millionen Franken pro Jahr, den Kantonen abgezwackt werden soll für Bahn 2030.
Aber auch die anderen Vorschläge stoßen auf Kritik. So die befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer oder die Besteuerung des Mehrwerts von Immobilien, wenn sie verkehrstechnisch gut angebunden sind. Ein völlig absurder Vorschlag, meint dazu Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich. Dass die Finanzierung der große Streitpunkt wird, glaubt auch Max Binder, Präsident der Nationalrätlichen Verkehrskommission.
Ja, die Bahn 2030 wird es in dem Sinn schwer haben, weil wir einerseits eben in den Projekten, die von 2030 realisiert werden sollen. Und der zweite Punkt ist sicher die Finanzierung, die sicher stark zu reden geben wird.
Nun sind aber die Kantone am Zug. Sie können sich jetzt zu Bahn 2030 äußern.
Info 3 Abend.
Das Zeugnis, das gibt es nicht nur für Schulkinder. Auch der Bundesrat erhält regelmäßig sein Zeugnis, und zwar von den Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat. Und die gehen hart mit dem Gremium ins Gericht. Vor allem kritisieren sie, dass der Bundesrat seine Führungsfunktion zu wenig wahrnehme. Der Bundesrat selber lässt dies aber nicht auf sich sitzen und kontert. Die Vorschläge der Kommissionen drohten, an der politischen Realität vorbeizuschlittern. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Wie steht es um die strategische und politische Führung des Bundesrates, fragte die Geschäftsprüfungskommission GPK vor ein paar Monaten. Heute nun liegt die Antwort vor und diese ist negativ. GPK-Präsident Claude Janiak.
Die Geschäftsprüfungskommissionen sind zur Überzeugung gekommen, dass der Bundesrat seine Aufgabe als strategisch-politische Führung heute nicht wahrnimmt.
Der Bundesrat orientiere sich immer wieder an Einzelfällen und räume der strategischen und politischen Führung eine eher untergeordnete Rolle ein, so die GPK. Der Bundesrat müsse darum nach einer Regierungsreform viel mehr Gewicht auf seine strategische Führung legen, verlangt das Aufsichtsgremium des Bundesrates. Dieser nimmt diese Ratschläge gerne zur Kenntnis, aber nicht viel mehr. Bundesratssprecher André Simonazzi erinnert viel eher daran, dass die Bedeutung von Planungsinstrumenten in einer direkten Demokratie relativiert werden müssten.
Die demokratischen Entscheide korrigieren immer wieder die Entscheide des Bundesrates um diese Planung. Und da kann man nicht eben auf 10 Jahre eine Legislaturplanung vielleicht entwickeln und jedes Jahr schön messen, was man erreicht hat oder nicht erreicht hat, weil das wird nach wenigen Jahren einfach völlig neben der Realität sein.
Müsste man, wie es die GPK andeutet, auf der Basis von mehrjährigen Programmen regieren, dann würde dies voraussetzen, dass die Parteien im Parlament eine Koalition bilden müssten, so der Bundesrat. Diese Koalition wäre nötig, um immer wieder wechselnde Änderungen der Mehrheitsverhältnisse oder der Schwerpunkte der politischen Agenda zu verhindern. GPK-Präsident Claude Janiak gibt sich enttäuscht ob dieser bundesrätlichen Verteidigungshaltung und Argumentation.
Die Krisen kommen und eine Regierung muss in welcher Konstellation auch immer darauf vorbereitet sein.
Gerade auch das aktuelle Beispiel der Bankenkrise zeige doch die bundesrätlichen Defizite im Führungsbereich schonungslos auf.
Dass das Bankgeheimnis unter Druck kommen könnte, das ist ja nicht etwas, was man erst seit der Finanzkrise weiß. Man wusste auch, dass da verschiedene Departemente involviert sein werden, aber man hat nicht den Eindruck, dass der Bundesrat eine Strategie entwickelt hat, um dann auf diese Krise vorbereitet zu sein.
Auch diese Einschätzung sei falsch, kontert Bundesratssprecher Simonazzi. Es gebe eine Strategie, ob man nun damit einverstanden sei oder nicht, sei eine andere Frage. Zudem müsse auch beim Risikomanagement der Bundesrat flexibel bleiben können.
Vor allem im Risikobereich muss man sich einfach immer wieder der Situation anpassen. Und das geht nicht über eben ein Papier, das Ziele für die nächsten 10 Jahre festlegt. Das wäre gerade für das Risikomanagement daneben.
Bei der GPK gibt man sich erstaunt, ob solche Antworten. Der Bundesrat habe wohl nicht verstanden, was Führung bedeute, hieß es heute etwa. Bis zum 30. April erwartet die GPK nun einen Bericht, wie der Bundesrat seine Führungsfunktion verbessern will.
Info 3 Abend.
Der Schweizer Industriekonzern OC Oerlikon kämpft ums Überleben und seine 16.000 Angestellten mit ihm. Bis Ende Monat braucht das Unternehmen 600 Millionen Franken, um alte Schulden zu tilgen. 600 Millionen Franken auftreiben in einer Woche. Manuel Rentsch von der DRS Wirtschaftsredaktion. Wie will OC Oerlikon das schaffen?
Ja, der Industriekonzern ist voll und ganz in den Händen der Banken und Kreditgeber. Sie bestimmen über das Schicksal. Es sind dramatische Stunden und Tage derzeit. Heute teilt OC Oerlikon zwar mit, dass die Banken und andere Kreditgeber ihre Unterstützung bekundet hätten. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Aber ich denke, es ist noch zu früh, um sich zu freuen, denn unterschrieben ist noch nichts.
Weshalb tritt OC Oerlikon denn gerade heute an die Öffentlichkeit? Wäre es nicht besser gewesen, zuzuwarten, bis alles unter Dach und Fach ist?
Ja, auf jeden Fall. Es hat aber ein Informationsleck gegeben. Erste Details sind an die Öffentlichkeit gelangt und da musste der Konzern reagieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Verhandlungstaktik im Spiel ist. Der Konzern will Druck aufbauen, damit die Gläubiger vorwärts machen. Und schließlich dürften auch die Kunden und Lieferanten langsam ungeduldig werden, denn niemand macht gerne Geschäfte mit einer Firma, die vor einer ungewissen Zukunft steht, und da ist die heutige Mitteilung sicher auch eine Art Beruhigungspille.
OC Oerlikon ist in diesen Tagen stark in Bedrängnis geraten. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Nun, schuld am Debakel sind die österreichischen Investoren Stumpf und Petzig. Sie haben einen gigantischen Schuldenberg von mehr als 2 Milliarden Franken angehäuft. Die beiden Spekulanten sind inzwischen gegangen, geblieben sind aber die Schulden und die Sorgen.
Manuel Rentsch, vielen Dank für diese Informationen. Das war Info 3, eine Viertelstunde Nachrichten und Hintergründe auf DRS3, DRS4 News und DRS-Virus. Die Sendung gibt's als Podcast auf info3.drs.ch. Verantwortlich und am Mikrofon heute Patrick Seiler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.